Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Im Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes wird die Meinungs- und Pressefreiheit, die Freiheit der Kunst und Wissenschaft geregelt. Die freie Rede genießt darin großzügigen verfassungsrechtlichen Schutz. Das hat in jüngster Zeit vermehrt auch zu Konflikten geführt. Zur politischen Normalität von heute gehören mittlerweile der offene Hass gegen gewählte Volksvertreter und Amtsträger, wüste Beschimpfungen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Hasspostings im Netz oder die Diskussionen um geladene Redner von missliebiger rechtsnationaler Gesinnung an Universitäten. Auch das in diesem Zusammenhang vielfach geäußerte Schlagwort von der vermeintlichen Meinungsdiktatur bleibt als Meinungsäußerung grundrechtlich geschützt. Welche Folgen hat das für die politische Kultur, wenn die Meinungsfreiheit alles umfasst? Darüber hat Michael Köhler mit Uwe Volkmann gesprochen. Volkmann lehrt als Professor öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern, zu verbreiten, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Professor Volkmann, was hat Sie veranlasst, sich Gedanken darüber zu machen, dass es mit der Meinungsfreiheit vielleicht in unseren Tagen gar nicht so gut bestellt ist? Also Meinungsfreiheit für alle ja, Meinungsfreiheit für alles nein.
Ja, das ist im Grunde eine Beobachtung, die man machen kann, wenn man sich den politischen Diskurs in unseren Ländern oder in den Nachbarländern anschaut. Man beobachtet einfach, dass das Klima insgesamt rauer geworden ist, der Ton der politischen Auseinandersetzung härter, oft auch offen verletzend. Da sind bestimmte Entwicklungen, die das beschleunigt haben. Bei uns ist es vor allem die Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Es ist aber eine Entwicklung, die nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern die man auch in anderen Ländern und Nationen beobachten kann. Wenn Sie etwa auf die Vereinigten Staaten schauen, da haben wir eine hochgradig polarisierte politische Kultur, gespalten in zwei Lager, die einander völlig unversöhnlich gegenüberstehen. Wenn Sie in unsere Nachbarländer wie Polen oder Ungarn schauen, auch da haben wir im Grunde eine neue Unversöhnlichkeit. Und wir haben auch Versuche, die demokratische Ordnung zu schwächen. Wir haben Akzeptanzprobleme der demokratischen Ordnung insgesamt. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist eigentlich unser Recht auf diese neue Situation hinreichend eingestellt oder gibt es nicht vielleicht Stellen, an denen man sich überlegen müsste, ob die Standards, die man vielleicht vor vielen Jahren entwickelt hat, ob man diese Standards nicht neu einstellen müsste?
Wenn ich jetzt grob wäre, würde ich zu Ihnen sagen, nun stellen Sie sich mal nicht so an, seien kein Hasenfuß und so sensibel. Das ist doch gerade der Kern der Meinungsfreiheit, dass man auch mal Dinge sagt, die wehtun, die unangenehm sind, die vielleicht auch nicht vom öffentlichen Diskurs so getragen sind. Aber es gibt ganz empirische Befunde dafür, ne?
Das ist sicherlich etwas, was man auch belegen kann. Es gibt verschiedene Studien, verschiedene Untersuchungen. Es sind vielleicht auch Beobachtungen, die man selber machen kann, wenn man auf den Straßen unterwegs ist, als Fahrradfahrer, als Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger, dass die Neigung zur gegenseitigen Toleranz abnimmt. Es ist aber eben auch etwas, was Politiker schildern, mit denen man ins Gespräch kommt, wenn die erzählen, was in den sozialen Medien, in denen sie tätig sind, auf sie einprasselt, was auf öffentlichen Versammlungen allein der amtierenden Bundeskanzlerin an Verachtung und Häme entgegenschlägt, obwohl es ja eigentlich Leute sind, die man ganz normal auch einfach abwählen kann. Und trotzdem haben wir da jedenfalls in Teilen der Bevölkerung eine Abneigung, die bis zum offenen Hass geht und sich dann aber auch nicht mehr auf einzelne Personen beschränkt, sondern eben auch gegen das politische System an sich richtet.
Wir hatten im Kleinen diese Diskussion schon mal so in den letzten 2 Jahren, als Fälle bekannt wurden, mit denen sich dann übrigens auch Kammern des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts beschäftigt haben. Das waren beispielsweise Fälle von Polizistinnen oder Staatsanwältinnen. Jetzt unabhängig davon, dass es auch Frauen war, was die Sache auch nicht besser macht, aber die beschimpften, dass eine Staatsanwältin für dumm, dämlich und Ähnliches beschimpft wurde. Da könnte man sagen, na, besonders feinfühlig ist das nicht. Aber wie weit kann sowas gehen? Dass auch Persönlichkeitsrechte betroffen sind und man sagt, so jetzt ist mal langsam genug mit der Meinungsfreiheit, jetzt fängt der Moment mit der Schmähkritik an.
Ja, also Schmähkritik war ein Topos, mit dem man lange gearbeitet hat, um zu sagen, es gibt so Äußerungen, die von vornherein aus dem Schutz der Meinungsfreiheit herausfallen. Das sind solche, die bewusst auf die Verletzung, auf die Person zielen, gar nicht mehr der Sache gewidmet sind, sondern im Grunde nur darauf bedacht sind, den anderen als Person herabzuwürdigen. Das Problem ist, dass der Umgang mit diesem Kriterium in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, weil das Bundesverfassungsgericht in verschiedenen Entscheidungen Urteile von Amtsgerichten oder anderen anderen Gerichten aufgehoben hat, die dieses Kriterium der Schmähkritik angewandt haben. Ein Fall, in dem das eben besonders markant ist, ist dieser Fall der Staatsanwältin, die ein Anwalt, der, würde man sagen, in einem Prozess sich nicht mit seinen Ansichten hat durchsetzen können, diese als widerwärtig, dümmlich, boshaft, geisteskrank, durchgeknallt bezeichnete. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da muss man erst mal gucken, ob das vielleicht auch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und ob man nicht in einer Abwägung mit den berechtigten Interessen dieses Anwalts eintreten müsste. Und da kann man sich fragen, ist das eigentlich in dieser Situation, in der wir uns befinden, ist das das richtige Signal, das eine Rechtsprechung aussendet, wenn sie auf eine solche Äußerung zunächst auch erstmal einen Rechtstitel vergibt, dieser Äußerung eine eigene Berechtigung, eine eigene Gewichtigkeit zuerkennt, wenn sie fordert, dass das gegen andere Interessen oder berechtigte Belange abgewogen werden muss, oder ob es nicht darum geht, hier auch Grenzen zu ziehen und deutlich zu machen. Bei Polizisten und Polizistinnen ist es ähnlich, auch denen schlägt in Teilen der Bevölkerung Abneigung bis zu offenem Hass, auch Beschimpfungen entgegen. Und auch hier sind die Gerichte oft sehr großzügig. Das kann man an dem Umgang mit dieser Parole All Cops are Bastards, abgekürzt ACAP, da gibt es auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu der Geschichte dieser Abkürzung. Auch da sind die Gerichte, vor allem das Bundesverfassungsgericht, relativ großzügig. Und auch da kann man fragen, ist das eigentlich richtig?
Das Rechtsgut der Meinungsfreiheit wird also sehr hoch geschätzt, auch wenn es schmerzlich ist. Sie haben gerade was gesagt, was uns in der Sendung Kulturfragen im Deutschlandfunk natürlich interessiert, weil wir hier keinen Rechtsdiskurs im engeren Sinne machen. Aber Sie haben gesagt, das Signal, das die Rechtsprechung damit gibt. Das heißt, davon ist ja auch unsere öffentliche politische Kultur berührt. Wenn ich mir angucke, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 im Sinn hatten, und wenn ich mir dann so den ein oder anderen Aufsatz von Ihnen vornehme, auch das so berühmte Lüth-Urteil von 1950, dann sollte von diesen Grundrechten auch eine demokratisierende und eine zivilisierende Kraft ausgehen, und sie sollte in die Gesellschaft hineinwirken. Damit sollte Deutschland in den Kreis der zivilisierten Völkerfamilie zurückgeführt werden. Jetzt sind wir 70 Jahre weiter. Meine Frage an Sie, ist jetzt der Moment, wo wir von dieser demokratisierenden und zivilisierenden Kraft vielleicht auf eine limitierende Kraft umschwenken müssen und sagen, Kinder, das ist ein hohes Rechtsgut, aber verspielt es bitte nicht.
Um Missverständnissen vorzubeugen, ich bin ein großer Freund der Meinungsfreiheit. Und natürlich gehört zur Meinungsfreiheit auch dazu, dass man in der politischen Auseinandersetzung mit harten Bandagen kämpfen kann. Aber wenn Sie es gerade zurückbeziehen auf die Rolle der Grundrechte insgesamt, dazu hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Lüth-Urteil, einem der großen Urteile der Rechtsprechungsgeschichte überhaupt, gesagt.
Von 1950?
Aus den 50er Jahren, 1957, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Grundrechte selbst sind nicht nur individuelle Rechte, also nicht nur Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat, sondern sie begründen auch eine Wertordnung, ein objektives Wertsystem, das Richtlinien und Impulse in alle Bereiche des Rechtslebens und der Gesellschaft hin aussendet. Und wenn man fragt, was ist eigentlich der Inhalt dieses Wertsystems oder dieser Wertordnung, dann lässt es sich am ehesten beschreiben mit einem System wechselseitiger Achtung und Respektierung. Das ist eigentlich das, was die Grundrechte begründen, ein solches System wechselseitiger Achtung und Respektierung. Das ist der kulturelle Aspekt daran. Und dieses System ist eigentlich das, was auch die Grundlage des demokratischen Gesprächs bildet. Demokratie, es gibt ja auch unterschiedliche Vorstellungen, was Demokratie ist. Manche sagen, das ist ein Verfahren, also wenn alle 4 Jahre mal gewählt wird, dann haben wir schon Demokratie. Es gibt aber eine andere Vorstellung, die sagt, Demokratie ist im Grunde ein gemeinsames Unternehmen von Bürgern, die versuchen, kollektive Probleme auf eine gemeinsame Art und Weise zu lösen. Und Grundlage von Demokratie ist eigentlich das Gespräch der Bürger untereinander. Also dass Bürger miteinander, so wie in der griechischen Demokratie, ins Gespräch kommen, sich austauschen über ihre Ansichten und Interessen und dann zu einem Ergebnis. Das kann konflikthaft sein, dann zu einem Ergebnis kommen, das dann auch versucht wird durchzusetzen. Die Grundlage dieses Gesprächs ist eben das, was ich hier wechselseitige Achtung und Respekt genannt habe. Und es ist die Aufgabe des Rechts, auch diese wechselseitige Achtung und diese Kultur des wechselseitigen Respekts ein Stück zu schützen und durchzusetzen.
Wir sprechen in einem Moment, da Mitte der Woche eine Studie der Böckler Stiftung rauskam, die viel darüber berichtet, dass es einen Glauben an Verschwörungstheorien und Verschwörungskartelle in Deutschland gibt. Die Rede auch vom Meinungsdiktat wird da gebraucht. Wir erinnern uns, dass vor einem guten Jahr, vor 13 Monaten im Dresdner Kulturpalast eine denkwürdige Begegnung zwischen den Schriftstellern Uwe Tellkamp und Urs Grünwein stattfand, in dessen Folge von Gesinnungsdiktatur und Meinungsdiktatur die Rede war. Jetzt lassen wir mal ganz beiseite, dass ostdeutsche Schriftsteller vielleicht beim Gebrauch des Wortes Diktatur etwas sensibler sein könnten. Aber daraufhin erfolgte dann eine Dresdner Erklärung, die vielfach unterschrieben wurde, die von illegaler Masseneinwanderung sprach, von Wiederherstellung des Rechtsstaats. Wird da die Meinungsfreiheit für freiheitsfeindliche Zwecke vielleicht ein Stück weit verbogen?
Vielleicht, um es vorweg klarzustellen, also alle diese Äußerungen innerhalb dieser Erklärung, ob es um illegale Masseneinwanderung geht, ob es um Forderungen nach Wiederherstellung des Rechtsstaats geht oder auch die Formel von der Gesinnungsdiktatur, das sind Äußerungen, bei denen ich sagen würde, die sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Darüber muss man sich vernünftigerweise streiten können und das können Gerichte und dürfen Gerichte nicht unterbinden. Das Problem, vor dem wir stehen, das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, bevor ich diesen Artikel geschrieben habe, dass wir ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Meinungsfreiheit haben. Wir haben einen Teil der Gesellschaft, der sagt, es gibt eigentlich gar keine Meinungsfreiheit, sondern es gibt das, was Herr Telkamp eben eine Gesinnungsdiktatur der Wohlmeinenden genannt hat. Aber es gibt eigentlich kein Klima der Meinungsfreiheit. Und dann beobachten wir auf der anderen Seite Phänomene der Entgrenzung, Phänomene auch der Verrohung des politischen Diskurses, vor allem in den sozialen Medien. Das läuft so ein bisschen nebeneinander her. Aber was wir beobachten können, ist, dass wir sozusagen verschiedene gesellschaftliche Gruppen haben, die sich in ihren Diskursuniversen einigeln und alles versuchen fernzuhalten, was in dieses Diskursuniversum nicht hineinpasst. Das ist etwas, wo man einfach sagen muss, das ist da. Auch die Universität ist ein solches Diskursuniversum.
Gutes Beispiel, ja.
In dem man das beobachten kann. In Frankfurt etwa gab es im letzten Jahr die Einladung zu einer Konferenz an den Vorsitzenden einer Polizeigewerkschaft, Herrn Wendt. Und daraufhin gab es in der Universität eine Gruppe, die sich gegen die Einladung zur Wehr setzte, mit der Behauptung, Herr Wendt verbreite rassistisches Gedankengut oder habe rassistische Ansichten vertreten. Daraufhin wurde der wieder ausgeladen. Das ist ein bedenklicher Vorfall, weil er im Grunde zeigt, dass sich einzelne Gruppen in ihren Wertewelten sozusagen einkapseln und nichts heranlassen, was von außen kommt. Aber was verloren geht darüber auf der anderen Seite, ist die Fähigkeit zum gruppenübergreifenden Gespräch. Also dass man im Grunde auch sieht, dass es andere Gruppen in der Gesellschaft gibt, die andere Ansichten haben und dass man mit denen ins Gespräch kommt. Und worum es mir auch in diesem Beitrag ein Stück ging, war, die Grundregeln erstmal über das Recht wiederherzustellen, die es eben auch ermöglichen, dass die Gruppen miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist die Neigung, die im Grunde verloren geht. Da kann das Recht im Ergebnis, wird dazu nicht viel beitragen können, sondern das sind Veränderungen der politischen Kultur. Das Recht kann im Grunde nur punktuell deutlich machen, was geht und was nicht geht.
Das heißt, das ist sehr interessant, was Sie sagen. Das heißt auch, dass der Grundgedanke der Meinungsfreiheit, nämlich der Öffnung in den gesellschaftlichen Diskursraum, gerade im Moment zum Gegenteil führt. Sie sprachen von der Einkapselung und Ähnlichem. Nochmal empirisch, durch eine neue Art von Diskursverboten scheint die Meinungsfreiheit in Gefahr. Sie haben das Beispiel der Universität Frankfurt genannt. Ihre Präsidentin sprach vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments, das immer radikaler in Frage gestellt wird dadurch. Auch Präsident der Hochschulrektorenkonferenz sieht, dass durch Denk- und Sprechverbote das Ganze gefährdet wird. Wir könnten das Siegener-Beispiel nennen, wir könnten andere Beispiele nennen. Also wir erleben, und das ist doch paradox, eine Art von Diskursbeschränkung im Namen von Meinungsfreiheit.
Also das ist in der Tat eine, muss man sagen, sicherlich auch problematische Entwicklung. Und wir erleben eben auf der anderen Seite, dass diejenigen, die sich ausgegrenzt fühlen, sich dann selbst auch eben nicht mehr, die begeben sich dann auch in den Diskurs nicht mehr hinein. Das ist sicherlich eine problematische Folge, vor der wir stehen. Und wir müssen im Grunde, worauf es uns ankommen muss, ist, dass wir versuchen müssen, die verschiedenen Gruppen, so unterschiedlich sie sind, wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Das wird für radikale, extremistische Gruppen nicht funktionieren, die wird man nicht überzeugen, sondern es wird im Wesentlichen darum gehen, diejenigen, die so dazwischen zu stehen, dass man die versucht, wieder einzufangen. Und das erfordert Sensibilität auf allen Seiten. Das erfordert eben auf der anderen Seite jetzt in einem solchen, wie ich es gesagt habe, Diskursuniversum wie der Universität, dass man sich auch für entsprechende Ansichten öffnet. Das bedeutet auch, dass man Ansichten, die vielleicht rechts oder auch national sind, dass man die nicht leichtfertig als faschistisch oder nationalsozialistisch diskreditiert. Das bedeutet immer, sobald man diesen Vorwurf ausspricht, bedeutet es immer, mit dem anderen brauche ich nicht mehr zu reden. Aber auf der anderen Seite, das muss man eben auch sehen, auf der anderen Seite haben wir eben diese zunehmenden Extremformen von politischer Auseinandersetzung, die von Alternative Facts, Fake News bis hin zu den verschiedensten Verschwörungstheorien reichen. Das ist auch etwas, womit man zurechtkommen muss. Und auch da muss das Recht, denke ich, eine Antwort darauf geben und deutlich machen, dass es auch Dinge gibt, die einfach nicht gehen.
Wir erinnern uns an die Diskussion um die Satirezeitschrift Titanic vor 7 Jahren etwa, als es um die bepinkelte Soutane von Papst Benedikt ging. Oder wir erinnern uns an die Mohammed-Karikatur und Charlie Hebdo. Wir erinnern uns an gekreuzigte Frösche in Kunstausstellungen. Die Schmähkritik ist das jüngste Beispiel. Also die Frage kam auf, ob alles durch Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt sei und vielleicht der Paragraph 166 Strafgesetzbuch, der sogenannte Blasphemie-Paragraph, vielleicht ein bisschen zu schwach ist, weil er also Eingriffe bei Störung des öffentlichen Friedens erlaubt. Also beschneidet Freiheitsrechte, wer das vielleicht auch ein bisschen enger fassen möchte?
Nein, das glaube ich nicht. Das sind im Grunde legitime Ausverhandlungsprozesse in einer demokratischen Gesellschaft, bei denen es eben auch darum geht, was darf gesagt werden oder nicht. Ich selbst halte den Blasphemie-Paragraph im Grunde für einen im Großen und Ganzen doch tragfähigen Kompromiss, auch und gerade so weiter eben an eine Störung des öffentlichen Friedens anknüpft. Die Schwelle dessen, das ist die Hauptüberlegung, die Schwelle dessen, was man
sagen wir viele, dass er gerade das Argument sei zu weich.
Ja, aber um auf diesen Gedanken nochmal zurückzukommen, die Schwelle dessen, was man sagen darf, auch gegenüber anderen. Die kann nicht von, sagen wir mal, einem individuellen Gefühl des Beleidigtseins abhängen oder davon, ob jemand vielleicht besonders kränkungsempfindlich ist oder nicht, sondern die kann im Grunde nur gesellschaftlich bestimmt sein. Also sie muss sich ergeben im Grunde aus einer öffentlichen Kultur, in der es eine bestimmte Vorstellung davon gibt, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Und wenn Sie auf die Mohammed-Karikaturen zurückkommen, dann ist das natürlich ein Beispiel, in dem man sagen würde, in einer liberalen Gesellschaft muss es einfach auch möglich sein, etwa Bilder, Karikaturen anzufertigen, die den Propheten abbilden. Und das ist dann auch etwas, an das man vielleicht eine Gruppe wie die Muslime oder diejenigen, die sich darüber empören, eben auch ein Stück gewöhnen muss. Das ist also etwas, von dem ich denke, dass man aushalten muss. Wenn Sie dagegen das Beispiel des Papstes in der Soutane sehen, dann kommt da eben noch eine neue Dimension, eine andere Dimension hinein, nämlich dieser Angriff auch auf die Person, der darin enthalten ist. Und das ist ja gerade, wenn Sie Titanic nehmen, gibt es ja die Fälle, in denen es um Angriffe auf die Person geht, sind ja Legion. Das fängt an bei dem Foto des toten Björn Enkholm in der des toten Uwe Barschel in der Badewanne mit dem Kopf von Björn Enkholm darauf montiert mit der Unterschrift "Und was nun, Herr Enkholm?". Es gibt eine weitere Karikatur, damals als dieser Braunbär da im Bayerischen Wald umherlief und als Problembär bezeichnet wurde, gab es ein Foto von Kurt Beck mit seinem Stoppelbart und mit der Unterschrift "Problembär erkannt, knallt die Bestie endlich ab". Da kann man sagen, es gibt vielleicht Leute, die das witzig finden, aber es gibt auch vielleicht Schranken dessen, was man in der Auseinandersetzung auch mit öffentlichen Personen, auch im Respekt vor öffentlichen Personen, hinter denen steckt natürlich der Amtsträger, aber dahinter ist eben auch immer noch im Kern der Mensch, was in dieser Auseinandersetzung nicht überschritten werden darf. Und dieser elementare Grund, also die Achtung des anderen als Person, das ist etwas, was im Grunde auch das Recht stark machen muss.
Uwe Volkmann, Sie lernen öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Frankfurter Goethe-Universität. Ist jeder Blödsinn durch die Meinungsfreiheit geschützt?
Also es ist erstmal relativ viel geschützt und das ist eigentlich auch ganz richtig so, weil wir sagen, es gibt viele Dinge, in denen wir nicht wissen, was richtig ist, muss auch das geschützt werden, was alle anderen erstmal für Unsinn halten. Es gibt einzelne Bereiche, die herausfallen oder einzelne Aussagen, die herausfallen. Wir hatten schon die Schmähkritik, das Beispiel. Es gibt einen weiteren Topos, mit dem die Rechtsprechung arbeitet. Das ist die evident unrichtige Tatsachenbehauptung. Die Verbreitung der Auschwitz-Lüge etwa würde aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit herausfallen. Das ist auch ein Standard, bei dem ich denke, daran sollte man festhalten. Unrichtige Tatsachenbehauptungen sind in Zeiten von Verschwörungstheorien oder Alternative Facts nichts, was von der Meinungsfreiheit geschützt sein sollte. Das Problem ist nur, es ist in keinem Fall ist dieses Kriterium tatsächlich mal angewandt worden, weil es dann immer irgendwelche anderen wertenden Aussagen gab, die da hinzukamen, sodass man die entsprechende Äußerung dann doch unter den Schutz der Meinungsfreiheit gestellt hat. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, wenn ich das noch sagen darf, der ist ein etwas neuralgischer Punkt, der kommt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so etwa ab dem Jahre 2000 und bezieht sich auf die Frage, ob sich die Meinungsfreiheit auch auf diejenigen erstreckt, die die politische Ordnung oder sagen wir die Verfassungsordnung ablehnen oder bekämpfen wollen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal im Jahre 2000 gesagt, die Meinungsfreiheit stellt es den Bürgern frei, die grundlegenden Wertungen der Verfassungen abzulehnen oder auch zu bekämpfen, solange sie nur die Rechtsgüter anderer nicht gefährden. Und das ist etwas, über das man sehr genau nachdenken muss. auch unter dem Gesichtspunkt, was ist eigentlich die Grundlage des Gesprächs? Gehören diese Regeln der Meinungsfreiheit, der demokratischen Ordnung insgesamt, der Toleranz insgesamt, sind die nicht die Grundlage des demokratischen Gesprächs? Und muss das nicht eigentlich jeder akzeptieren, der an diesem Gespräch teilnehmen will? So wie an einem Spiel,
genau,
an
dem man teilnehmen will.
Die Spielregeln sind vorgegeben. Und jeder, der an dem Spiel teilnimmt, der handelt innerhalb der Regeln des Spiels. Aber die Regeln des Spiels stehen innerhalb des Spiels eben nicht zur Disposition.
Das ist der Witz von Verfassung, von guten Verfassungen, dass sie der Politik entzogen sind, weil sie die Prämisse von Janse sind. Ich knüpfe nochmal an den Beginn unseres Gesprächs und die Diagnose von der enthemmten Meinungsfreiheit und der Vergiftung des öffentlichen Raums. Sie haben mal vor langer Zeit in Bezug auf die Menschenwürde, wie ich finde, was sehr Bedenkenswertes gesagt und haben gesagt, dass diese Grundrechte jetzt nicht mehr dazu da sind, um auf sie Bezug zu nehmen, um einen Konflikt zu beenden, zu befrieden, sondern dass wir den Fall haben, im Gegenteil, dass sie den Streit überhaupt erst anfachen. Also so Worte, so neue Worte, die jetzt im Raum und im Mund überall sind, von der Meinungsdiktatur und Gesinnungsdiktatur und solchen Sachen, zeigen doch, dass sie nicht im Namen der Meinungsfreiheit etwas, einen Konflikt beenden, sondern gerade erst anfachen und anstacheln und dass sie der Anknüpfungspunkt sind. Leite ich fälschlicherweise daraus einen Akzeptanzverlust der Grundrechte?
Ja, darüber kann man in der Tat nachdenken. Also zunächst mal, wer von Gesinnungsdiktatur oder einem bestimmten Meinungsdiktat spricht, dem geht es in der Regel auch nicht um Wiederherstellung der Meinungsfreiheit, sondern dem geht es seinerseits darum, Äußerungen aus dem politischen Diskurs selbst auszugrenzen, die eigene Meinung in den Vordergrund zu bringen und das, was die anderen sagen, prinzipiell zu diskreditieren. Das ist also nicht eine Äußerung, die irgendwie auf Wiederherstellung von Meinungsfreiheit zielt, weil sie auch deutlich machen, man fühlt sich mit seiner eigenen Auffassung so im Recht, dass die andere Auffassung von vornherein eigentlich gar nicht mehr zählen kann. Ob das einen Akzeptanzverlust der Grundrechte generell bedeutet, ist schwer zu sagen. Wir erleben jedenfalls in anderen Ordnungen, Ungarn ist dafür ein gutes Beispiel, die Situation, dass die Bedeutung der Grundrechte von oben durch die Politik, aber mit Rückendeckung der Wähler ein Stück schwindet. Viktor Orban etwa vertritt in Ungarn das Konzept einer sogenannten illiberalen Demokratie, in der der Wille des Volkes durchgesetzt wird, aber die klassischen liberalen Freiheitsrechte dahinter zurücktreten, weil die der Verwirklichung des Willens des Volkes entgegenstehen. Das wäre das sichtbarste Zeichen eines Akzeptanzverlustes der Grundrechte, der sich darin ausdrückt. Das Interessante ist eben, dass man versucht, das zusammenzubinden in einem Gesamtkonzept, das sich illiberale Demokratie nennt und das damit versucht, im Grunde zwei Grundbestandteile voneinander zu isolieren, die eigentlich zusammengehören, nämlich den Liberalismus als Garantie individueller Rechte und Freiheiten und Demokratie als Verwirklichung des Willens des Volkes, also eines Kollektivs. Und beide gehören eigentlich zusammen und waren auch bisher immer zusammen gedacht, wenn man von bestimmten theoretischen Positionen, vielleicht die heute aber kaum mehr vertreten werden, absieht. Und man sieht, dass diese Verbindung jetzt unter Druck gerät.
Wie kann man denn sinnvollerweise, Uwe Volkmann, das wieder einfangen? Sie empfehlen Nachjustierung. Wie stellen Sie sich das vor?
Also das Recht, wie gesagt, kann hier wenig mehr machen, als solche Signale oder Impulse auszusenden. Aber das immerhin kann es. Es sind, wenn Sie eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich anschauen, dann kann man diese Entscheidung natürlich betrachten unter rechtlichen Gesichtspunkten. Aber alle diese Entscheidungen senden eben auch Botschaften aus. Vor allen Dingen ganz herausgehobene Entscheidungen. Nehmen Sie etwa die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsverfahren. Da finden Sie in der Entscheidung in etwa 100 Randnummern einen deprimierenden Katalog von Auflistungen oder einen deprimierenden Katalog von Aussagen, die volksverhetzend, menschenverachtend, erniedrigend, demütigend sind, offen antisemitisch, offen den Nationalsozialismus verherrlichen. Das ist insgesamt eine niederschmetternde Lektüre. Gleichwohl ist die NPD nicht verboten worden, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, sie sei zu unbedeutend, um die politische Ordnung zu gefährden. Und das ist natürlich auch ein Signal, das in die Gesellschaft hinein ausgestrahlt wird. Man kann dann prinzipiell alles sagen, solange man nicht Gefahr läuft, damit irgendwann über die 5%-Hürde zu kommen. Und es sind solche punktuellen, herausgehobenen Momente des politischen Geschehens, in denen das Recht sozusagen einen didaktischen Impuls entfalten kann. Und man muss sehen, dass man diese herausgehobenen Momente sinnvoll nutzt.
Sie möchten gerne die Meinungsfreiheit schützen vor den missbräuchlichen Attacken auf sie. Habe ich das so unterm Strich richtig verstanden?
Ja, das ist richtig. Also man kann es vielleicht noch an einem letzten Punkt deutlich machen. Das Bundesverfassungsgericht ist auch eine ständige Aussage, die immer wiederkehrt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, eine Vergiftung des geistigen Klimas reicht nicht aus, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. Auch das kann man wieder lesen gegen einzelne Stellungnahmen, die etwa im NPD-Verbotsverfahren abgedruckt sind, aber letztlich folgenlos geworden sind. Da sagte zum Beispiel einer der Vorsitzenden, Neger haben einen Intelligenzquotienten, der liegt vom schwachsinnigen Deutschen bis zum Normaldeutschen. So, das bleibt sanktionslos. Das wird nicht irgendwie geahndet. Es gibt kein Verfahren, das daraufhin eingeleitet worden ist. Und die Partei selbst ist daraufhin letztlich nicht verboten worden. Aber es sind solche Äußerungen, bei denen wir uns überlegen müssen, ob das Recht darauf nicht auch eine angemessene Reaktion finden müsste.
In den Kulturfragen hörten Sie den Staatsrechtler Uwe Volkmann im Gespräch mit Michael Köhler.